Herzlich willkommen beim Stock Analyzer Podcast. David Bader-Egger zeigt euch, welche Aktien bei Warren Buffett durchfallen und welche es in sein Portfolio schaffen würden. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung und liefert keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Die meisten Anleger scheitern, weil ihre Erwartung nicht zum Zeithorizont passt. Warum wollen wir alle schnell reich werden, obwohl genau das uns Geld kostet? Willkommen zu einer neuen Folge von StockTalk, dem Podcast, in dem wir immer dieselbe Linse nehmen. Lass uns über Warren Buffett und seine Strategien sprechen. Es geht um Mehrwert zum Mitnehmen. Mein heutiger Gast ist Matthias Reder. Er ist Finanzexperte, Unternehmer und Gründer der Plattform Rette Dein Geld, die sich auf unabhängige Finanzbildung mit Fokus auf Bitcoin, Kapitalmärkte und Energieökonomie spezialisiert hat. Matthias, danke, dass du für uns da bist heute.
Servus David, freut mich sehr.
Erzähl uns bitte einfach mal kurz, du warst 20 Jahre im Bankenwesen und bist dann sozusagen gewechselt in eine Selbstständigkeit. Erzähl uns bitte einfach mal, warum bist du gewechselt oder auch gerne von deiner Banktätigkeit.
Ja, ich war 20 Jahre im Bankenwesen tätig, Abteilungsleiter mit Prokura Vertriebssteuerung. Das heißt, ich habe alle Bankprodukte kalkuliert, die Einkaufs- und Verkaufspreise, die Margen, die die Banken haben bei alle Produkte. Das war sehr interessant. Aber dann hat mich das orange Netzwerk der Bitcoin sozusagen getroffen und ich bin dort in das Rabbit Hole rein und habe dann 6 Jahre lang bei Österreichs ältesten Bitcoin-Broker gearbeitet und bin jetzt seit knapp 2 Jahren selbstständig. Habe aber immer schon nebenbei nebenberuflich mit Gewerbeschein gearbeitet und habe mir jetzt sozusagen mit meinem Finanzblog Rette Dein Geld, den es seit 2020 gibt, zu 100% selbstständig gemacht und biete da unterschiedliche Dienstleistungen an.
Hat es einen speziellen Grund gegeben, warum du dann von der Bank weggewechselt bist, also vielleicht auf Bankenseite, oder war das dann privater Natur, dass du gesagt hast, das interessiert mich mehr, oder was war da der Punkt?
Na, relativ einfach. Ich bin ja aus der Generation, ich bin ja 1978er Baujahr. Das heißt, ich habe die Dotcom-Blase extrem mitgemacht, aber habe damals das überhaupt nicht einschätzen können, was das für uns bedeutet. Und habe dann natürlich viel zu spät auf die falschen Aktientitel gesetzt, viel Geld verloren etc. Und habe mir gedacht, wie ich dann sozusagen zu Bitcoin gekommen bin und das über Jahre einmal angefangen habe, nebenbei mir anzuschauen. Und da ist mir dann klar geworden, das Ding geht nicht weg. Das hat viele, viele Vorteile, die wir als Bank gar nicht abwickeln können. Ja? Da geht es um die ganze Transaktionsabwicklung, das ganze Thema der Kosten. Ja? Wer zahlt was? In dem Fall zahlt quasi nur der Sender, der Empfänger nicht. Du kannst an dem Netzwerk ja komplett kostenfrei teilnehmen und. Und habe sozusagen immer die Banksachen verglichen mit dem, was ich bei Bitcoin gelernt habe. Und da machst du halt irgendwann einmal eine Liste und dann steht so Plus, Minus, und bei Bitcoin waren eigentlich nur lauter Plus. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das so ist, ja, dann musst du jetzt was tun, weil nur einmal so eine Dotcom-Blase, das Internet total verschlafen, das geht nicht. Und dann habe ich mir eben darum umgeschaut, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte einen Job haben, wo ich 1:1 meine bisherigen Fähigkeiten und Expertisen aus dem Bankwesen jetzt in diese neue Asset-Klasse, in diese neue, und das habe ich zum Glück gefunden. Und ja, habe dann auch mit Rette Dein Geld, das war 3 Monate bevor Covid ausbrochen ist, auf das richtige Pferd, nämlich auf Social Media gesetzt, zum Thema Finanzbildung, weil, ja, das kommen wir dann heute nochmal zu sprechen. Die Leute haben noch immer eine riesengroße Scheu davor, auszuprobieren die Dinge. Und wenn es machen, gehen sie meistens gleich all in und machen Fehler. Aber ich denke, über das werden wir heute sowieso dann noch sprechen.
Definitiv. Und du sprichst schon ein sehr spannendes Thema an, natürlich Bitcoins. Das schweift man zwar ein bisschen ab, aber würde ich trotzdem gerne ansprechen. Also kann ich dann sozusagen mein Geld bei dir waschen? Und also das ist ja sozusagen ein bisschen so die allgemeine Meinung von Kryptowährungen, so wie ich das gefühlt, oder man liest es ja immer in der Zeitung, der böse Bitcoin, aber da bist du wahrscheinlich nicht der Meinung.
Na, also schau her, für mich ist das Thema natürlich kein Kriminellengeld und Dings etc. Es geht einfach, jetzt mittlerweile ist es für mich eine echte Asset-Klasse, ja, die ich aus gewissen Risiko- und Renditechancen in gewissen Prozentwerten bei mir im Portfolio haben möchte. Und dann kannst du dir auch noch die Frage stellen, möchte ich Bitcoin direkt besitzen, also quasi, wo nur du die Hand drauf haust, ja? Oder möchte ich es in Form von Wertpapieren oder sonstigen derivativen Produkten besitzen? Ne? Weil das macht ja auch einen Unterschied. So. Und ich bin da, dass ich so consultantmäßig dir zeige, welche Möglichkeiten es gibt. Ich bin kein Vermögensberater, ja, möchte ich auch gar nicht sein. Aber ich zeige die Anwendungsbereiche und die Anwendungsmöglichkeiten auf. Ja. Ich habe den Gewerbeschein für EDV-IT-Dienstleistungen. Das heißt, ich zeige, was kann die Software und was kann die Hardware. Ja. Und dann muss jeder sozusagen selbst seine eigenen Schritte gehen. Und klar sind wir jetzt momentan bei Bitcoin natürlich kurstechnisch unter Wasser. Ja, ich sage jetzt einmal knapp 53% unterm All-Time-High. Ich habe gerade gestern wieder eine neue Kolumne für Gewinn für das Wirtschaftsmagazin, für das schreibe ich auch, geschrieben, Bitcoin quasi wieder einmal tot, Fragezeichen. Ja. Es gibt 467 offizielle Bitcoin-Tode seit dem 3.1.2009, seit das Netzwerk sozusagen das Licht der Welt erblickt hat. Und wir blicken gerade wieder mal in einen Tod hinein. Aber wie gesagt, wir sind bei knapp 70.000 Dollar jetzt. Von Tod oder von Null Wert kann man überhaupt nicht sprechen. Aber natürlich ist die Kurssituation momentan so, ja, dass sich möglicherweise auch gute Einstiegsszenarien ergeben.
Sehr spannend, ja. Die Bitcoin-Tode passen eigentlich genau zu meinem Thema oder zu der Frage, was ich mit dir klären will. Und die haben wir ja im Vorhinein auch schon ein bisschen besprochen, dass der Investment, also dass der Zeitrahmen für die Investitionen bei vielen nicht zusammenpassen. Genau bei Privatanlegern ist ja das oft das Problem, dass sie mal schnell reich werden wollen und keine Geduld haben für Investitionen. Und ich glaube, das ist ja auch nicht nur bei den Aktien, sondern auch bei den Kryptowährungen immer wieder das Thema, wo man durch Kursstürze unüberlegt handelt und dadurch Verluste erleidet, die eigentlich nicht sein müssten. Und was denkst du, welche Erwartungen sind hier am gefährlichsten? Ist es das Rendite? Ist es die Zeit? Aber auch, warum haben wir da überhaupt falsche Erwartungen?
Ja, warum? Weil die Optik es uns einprägt. Und wenn ich da auf Social Media schaue, auf Instagram und auf Facebook und wie sie die Fanboy, die Krypto-Fanboys sozusagen, die Geldscheine zuwerfen oder irgendwo anders, der da im Mindset dann irgendein Trading-Bot verkauft, es wird es suggeriert, es geht super leicht, passives Income, mit 250 Euro zum Millionär. Ich meine, dass da jemand nachrechnet einmal und schaut, was die 250 Euro, wie viel Rendite ich da bräuchte. Oder wenn dir jemand verspricht, ihm auch der 2% Rendite am Tag, ja, fix. Was das dann bedeutet, wenn ich das auf 365 Tage hochrechne, ja, das machen sich die wenigsten Leute, die sehen die optischen Bilder mit den Sportwagen, mit den Ladies im Arm sozusagen und denken sich, naja, das muss irgendwo leicht gehen, ne? Weil er sieht es ja überall, ne? Und da ist halt das Problem mit dieser falschen Erwartungshaltung. Und da habe ich ein persönliches Beispiel auch, ja? Also wie ich angefangen habe in der Bank noch hinter den Schalter, ja, hat es in meiner Umgebung jemanden gegeben, der war dafür bekannt, dass er immer die neuesten Autos gehabt hat und natürlich dann auch dementsprechend die Ladies nebenbei. Und wie ich in der Bank dann angefangen habe, habe ich sein Konto gesehen und habe gesehen, halt, das Auto ist ein Leasing-Auto und die nächste Leasingraten wird sie nicht mehr ausgehen, weil da ist kein Geld mehr da. Ne? Also Schein und Sein ist da total, und das wird bei Social Media halt nochmals extremer dargestellt. Und das, was den Leuten halt am meisten fehlt, ist Erfahrung. Ja, also ich bin jetzt 47 Jahre alt, ich habe schon etliche Downs mitgemacht, ich habe viele Fehler gemacht, die mir ja auch Geld gekostet haben. Ja? Und Verlust ist sozusagen, der Schmerz des Verlustes ist eigentlich die beste Erfahrung, die du machen kannst. Und wenn du das vorher noch nicht gemacht hast, dann kannst du sozusagen mit diesen Sachen, mit diesen Emotionalitäten nicht so richtig umgehen. Und da ist halt immer die Frage, Hast du jemanden, an dem du dich aufhalten oder anhalten kannst? Ja, ein Mentor oder irgendjemand, dem du dir vertraust? Wenn das jetzt nur der eine Typ ist, der mit dem Lambo jeden Tag ein Reel und Short rausballert, was du nicht alles versäumt hast, dann ist das schlecht. Ne? Wenn du aber jetzt jemanden Erfahrenen hast, und deswegen, ich mag das wirklich dabei, dass du mit Warren Buffett, weil der Typ ist echt, also du kannst sagen, was du willst, was der schon alles geleistet hat, ja, und wie der diszipliniert ist, das findest wahrscheinlich so auf dem Planeten, bis auf den Charlie Munger, kein zweites Mal, ja, und er hat in so vielen Dingen recht gehabt, im Nachhinein, wo man ihn ausgelacht hat, ne, er hat quasi sein Schlafwagen-Investment, warum nicht mehr, da kann man mehr verdienen und, aber er hat seine Kursniveaus und er sagt, okay, da gehe ich jetzt rein, das ist für mich in Ordnung, ja, da passt das Chancen-Risiko-Verhältnis für ihn und das ist genau das, was ich jüngeren Menschen mitgeben möchte, auch mit Rette dein Geld, du musst zuerst dein eigenes Chancen-Risiko-Verhältnis oder Profil finden. Ja, natürlich in jüngeren Jahren ist man ein bisschen mehr auf Risiko getrimmt, ja. Aber dann sollte man halt eben, wenn ich nur 10.000 Euro, also 10.000 Euro ist ja auch ein schöner Betrag zur Verfügung habe, dann nehme ich halt einmal nur 250 Euro, ja, und investiere die, ja, und schau. Und der Rest sollte breit gestreut in die vier Sachgoldarten, wie ich immer sage, reingehen. Und dann kannst du auch einmal mit 50, 100, 200 Euro irgendwo einmal was zocken. Ja, da sagt ja auch keiner was dazu. Aber 90-95% deines Vermögens sollten einer klaren Strategie folgen.
So wie Charlie Munger eben auch gesagt hat, wir versuchen keine Fehler zu machen. Das ist einmal der erste Punkt, dass man kein Geld verliert, never lose money. Zwei große Leitsätze von Warren Buffett und Charlie Munger, die wahrscheinlich vielen Privatanlegern helfen würden. Und mit der Erfahrung, ja, das ist so eine Sache, weil jetzt frage ich dich, es gibt oder ich habe es so unterteilt in Sparen oder Absichern, also die Stabilität sozusagen, dann ins Investieren und ins Spekulieren. Und ich sage mal, ja, Sparen, das kann wahrscheinlich jeder definieren oder da weiß jeder, was das ist. Aber kann es auch sein, dass vielleicht viele Privatanleger den Unterschied oft gar nicht kennen zwischen investieren und spekulieren. Also die sehen sich als Investor, legen natürlich in Aktien an, aber spekulieren mit der Zeit oder auch natürlich gehen Wetten ein, vielleicht jetzt Stichpunkt KI-Hype, wo man sagt, okay, boah, überall steht drinnen KI. Jetzt gibt es schon viele Stimmen, die sagen, das ist extrem überbewertet und ja, wie siehst du das mit deinen Kunden zum Beispiel? Wo ist da der Erfahrungshorizont?
Ja, mit den Trends ist es immer so wie mit dem Wetter. Sie kommen und gehen. Ne? Wenn ich da vor 3 Jahren noch denke, da war es der Blockchain-Trend. Ne? Dann vor 5 Jahren war der Marihuana-Trend oder CBD-Trend.
Ja, stimmt, ne? Stimmt.
Ja. Dann Wasserstoffaktien. Ne? Also ja. Es ist dauernd irgendein Trend, der von irgendjemand sozusagen herbeigerufen wird und wo es vielleicht die ein, zwei Firmen gibt, die wirklich Highflyer, die aber eh schon dann im Chart so weit vorne sind, dass du quasi nur am Peak einsteigst. Aber ich habe mir mittlerweile die Aufgabe gemacht, schau her, wenn ein Trend wirklich so gut ist, dann kommt er irgendwann in einen breit gefächerten ETF an, in einen MSCI World oder in einen FTSE 100 oder wie auch immer, weil ja die anderen, die bestehenden Player ja auch diese Startups ja aufkaufen und die Geschäftsmodelle natürlich auch für sich adaptieren. Das heißt, wenn ich da breit gestreut bin, habe ich automatisch den Trend irgendwann in irgendeiner Firma drin und kann da mitnaschen. Aber zu den Dingen, zu diesen Sparen, Investieren, Spekulieren, also ich benutze diese Wörter eigentlich überhaupt nicht mehr. Warum? Für mich gibt's eigentlich ein klassisches Sparen mit Fiat-Geld eigentlich nicht mehr. Bei mir gibt's einen Notgroschen. Da sagt man 2 bis 3 Brutto- oder Nettogehälter, was du halt eben hast. Das liegt auch teilweise bar zu Hause, dass man auch einmal Cash hat. Und mit den restlichen Sachen bin ich investiert. Und ich sage absichtlich investiert, weil spekulieren, was heißt spekulieren? Also ist das dann sozusagen nochmals die Risikokomponente? Weil Risiko habe ich eigentlich überall dabei. Wenn ich mal jetzt schaue, Gold, wenn ich gekauft hätte vor 2 Wochen, ja, okay, wir sind jetzt zwar jetzt wieder über die 5.000 Dollar drüber, aber wäre auch 10% im Minus. Ja. Silber, genau dasselbe. Ja. Bitcoin sowieso. Ne. Ich kann auch mit einer Immobilie falsch liegen. Ja. Okay, da ist das Risiko begrenzt. Ja. Oder denken wir bei Einzelaktien an der Wirecard oder wie auch immer. Ja. Das sind natürlich Extrembeispiele. Aber gibt auch sozusagen Beyond Meat zum Beispiel, habe ich jetzt auch gesehen. Ja, also das ist ja dieser künstliche Fleischhersteller, wie der gehypt worden ist, auch ein Trend, ja. Also wenn du da die Einzelaktien hast, du hast jetzt gar nichts mehr. Ne? Und das wird es immer wieder geben, aber man muss sich einfach klar machen, wenn du in Fiat sparst, dann hast du einen Kaufkraftverlust, ganz einfach durch die Inflation. Ja? Und deswegen bin ich so ein Fan von den vier Sachgoldarten. Das ist für mich physisches Gold, digitales Gold, Firmengold und Betongold. Und in die vier Bereiche möchte ich sozusagen investiert sein, ja? Veranlagt sein. Dieser Ausdruck gefällt mir eigentlich viel besser. Ja? Und ich bin mir bewusst, dass einmal eine Anlageklasse weiter vorne ist. Voriges Jahr habe ich mich natürlich sehr gefreut über meinen Goldbestand, ein bisschen weniger über den Bitcoin-Bestand. Meine Aktien haben trotzdem meine 15-20% gemacht, was ein bisschen zu viel ist, muss ich dazu sagen. Aber ich freue mich natürlich, wenn sie es gemacht haben und die Immobilien sind auch konstant. Also alles gut. Und wer nach solchen Grundregeln, natürlich habe ich dann auch einmal ein Bitcoin-Jahr dabei, wo ich, keine Ahnung, 30-40% oder 50% im Minus bin. Vielleicht erwischt es mich auch einmal mit Gold mit 20-25% Minus. Aber ich kann mich dann auf meine anderen Asset-Klassen aus meiner Sicht verlassen, weil wer breit streut, der rutscht nicht.
Und auch mit den Jahren einfach. Also ich glaube, mit Anlagehorizont ist das dann einfach so ein Thema. Dann wird es ja, wenn man gut investiert hat, nach oben gehen. Auch wenn jetzt mal ein Jahr oder eine gewisse Zeit schwächer ist. Das ist ja genau das Thema bei Privatanlegern, dass sie das emotional oft vielleicht gar nicht aushalten oder die Geduld da nicht haben, wenn es jetzt mal nicht so gut läuft, dass man drinnen bleibt.
Das, was ich aus Erfahrung sagen kann, man muss schon das Liquiditätsmanagement im Auge haben. Ja, also ich hatte auch Zeiten, wo ich Assets verkaufen musste, in schlechten Marktphasen, ja, weil einfach Lebensereignisse eintreten, wo du halt einfach vielleicht einen größeren Betrag jetzt kurzfristig brauchst. Ja. Dann ist natürlich meine Strategie vielleicht nicht so gut, weil ich dann sozusagen in bestehende Assets eingreifen muss, ja, während andere vielleicht einen höheren Cashpolster fahren. Aber das ist eine individuelle Herausforderungen. Bei mir kommt natürlich dazu, mit meinen 5 Firmen auch, wo ich natürlich auch von der Firma versuche, diese Strategie umzusetzen. Aber als Angestellter bist du da sicherlich vielleicht auch anders aufgestellt oder viele Angestellte, die quasi hier operieren wollen. Und da ist halt die Frage, muss ich immer auf einen relevanten Zeitpunkt hinarbeiten? Sagen wir jetzt einmal den Ruhestand. Ne? Also wenn ich jetzt 30 Jahre alt wäre, auf das 65. Lebensjahr, also wären 35 Jahre, hinzusparen mit einem Sparplan, macht natürlich total Sinn. Ja? Aber du kriegst ja immer wieder auch größere Geldbeträge, sei es eine Erbschaft, eine Schenkung. Es kommt irgendwas was rein und dann stehst du vor der Frage, okay, was mache ich jetzt? Ja? Und das sind dann immer meistens so Einschränkungen. Oder ich brauche halt eben auch Geld, ne? Kann ja auch sein. Und da musst du dann wieder deine Strategie adaptieren und sagen, okay, was mache ich denn jetzt? Und das ist sicherlich nicht so einfach, wenn man die Situation noch nicht gehabt hat.
Ja, jetzt habe ich gerade kurz überlegt, weil meine Mutter hat mir gestern geschrieben, bei mir ist Sparbuch abgelaufen, was machen wir? Weil du gesagt hast, es kommen immer wieder mehr Geldbeträge, also größere Geldbeträge rein.
Und das denkst du als junger Mensch gar nicht. Also wie ich noch 20, 25 Jahre alt war, habe ich an das ja gar nicht gedacht. Ne? Aber wenn du mal über 30 bist etc. und einen Familienverband da hast oder die Eltern oder ein Ding, dann kommt einmal da was rein, das läppert sich schon. Ne? Mhm. Das hat vielleicht am Anfang nur kleinere Beträge oder es kann ja auch sein, früher hat man ja immer Gold geschenkt. War ein super, super Ding. Zur Erstkommunion, zur Geburt etc. Ne? Und dann kriegst du halt mit 25 Jahren von der Mama so eine Schatulle und da sind halt einige Goldmünzen drin. Ne? Ja, bei dem Goldpreis jetzt schaut das einmal ganz anders aus. Und jetzt ist die Frage, was mache ich mit dem Gold? Machen wir gleich eine Weltreise oder sollte ich nicht vielleicht umschichten? Soll ich vielleicht die Hälfte Aktien damit kaufen oder ein bisschen Bitcoin umschichten oder mir eine eigene Mitwohnung zulegen und die dann weiter vermieten und und. Also es ist ja da überhaupt keine Grenze gesetzt. Ne? Und die Frage ist aber immer, was passt zu mir? Ne? Und das breit streuen, weil man rutscht nicht, ist für mich ganz wichtig, weil du hast auf der einen Seite, ich sage immer, das Schlafwageninvestment Gold und ein bisschen Silber. Ja, da hat sich jetzt jahrelang nichts getan. Ja, das ist quasi so ein Beiwagerl, da denkst du oft, hörst, was tue ich eigentlich mit dem? Ja? Und jetzt bist du die letzten 24 Monate bist froh, dass du das überhaupt hast. Ne? Also zur richtigen Zeit in deinem Portfolio. Ne? Und bei Bitcoin ist genau dasselbe. Ne? Das ist quasi für mich so eine Ausrichtung auf nicht extreme Zukunft, sondern da denke ich halt in 4-Jahres-Zyklen, ne? Während ich bei Immobilien eher so in 10-Jahres-Zyklen denke. Und bei Aktien bin ich da zwischen 5 und 8 Jahren, ja? Wo ich sage, okay, das ist so meine Ausrichtung, weil dann muss ich wieder schauen, okay, jetzt ich habe natürlich auch einen Sohn, ne? Der ist jetzt 12 Jahre alt, das heißt, ich habe nur 6 bis 8 Jahre, bis der vielleicht ein Kapital braucht, ne? Und das muss ich dann natürlich schon wieder mit berücksichtigen in meiner allgemeinen Strategie. Wobei die Strategie, wie gesagt, die ist eigentlich ein dynamischer Prozess. Sowas kann sich auch ändern, nicht jeden Tag, aber ich sage jetzt einmal, warum soll sie die nicht einmal im Jahr ändern, ne? Wenn sich gewisse Gesamtheiten ändern. Und auf das musst du da einfach vorbereitet sein, auf diesen Change, wo du sagst, okay, weil auch wenn mir Bitcoin so ans Herz gewachsen ist, ich habe mittlerweile kein Problem, wenn ich sage, okay, da wird jetzt alles verkauft oder ich gehe in andere Assetklassen rein. Ja? Was ich derzeit nicht sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Aber man darf nicht zu sehr verliebt sein, auch in sein eigenes Asset, ja? Oder in seine eigene Investmentidee, ne? Und dann nicht loslassen wollen. Das ist vielleicht auch ein ganz großer Fehler, weil dann müsste man sich ja eingestehen, dass man Fehler gemacht hat. Wer macht denn das schon? Das ist ja total menschlich. Ja. Dass man, stell dir mal vor einen Spiegel und sagt dir selber ins Gesicht, das hast du nicht gut gemacht, das war ein Fehler. Das ist nicht leicht. Nein. Das ist total unangenehm. Und sag das einmal vor der Partnerin oder vor der Frau. Ja. So. Absolut. Und das musst du einmal durchziehen können. So. Ne? Ja. Und das fängt bei kleineren Sachen an und wenn es dann vielleicht einmal, sag jetzt einmal, du hast ein Portfolio von alles zusammen 100.000 und du hast dann 10er ins Hand gesetzt, das tut weh.
Also Emotionen sind einfach oft ein schlechter Ratgeber. Gerade mit Social Media, wie wir es eingangs besprochen haben, auch normale Zeitungen, Medien, man wird ja immer irgendwie getriggert. Und apropos Zeitungen, du hast ja eingangs schon mal gesagt, wie wir uns zusammengesprochen haben in unserem Call. Du sagst dir, handle so, dass es morgen auf einer Titelseite stehen könnte, ohne schlaflose Nacht. Wie darf ich das verstehen oder was sind da deine Hintergründe? Man kann es ein bisschen, kann ich mir schon vorstellen, weil du hast ja schon einiges von deiner Strategie gesagt, das was da sehr gut reinspielt. Aber ja, welche 3 Fragen zum Beispiel stellst du dir vor einer Entscheidung, dass du sagst, okay, aus diesem Grund kaufe ich jetzt nach, kaufe ich jetzt zu, kaufe mal dies oder jenes Asset?
Also das habe ich eigentlich von Warren Buffett, ne? Weil das ist sein Journalistentest, ne? Und das hat für mich beim unternehmerischen Wirken. Ne? Also wenn ich jetzt eine neue Dienstleistung, ein Produkt rausbringe, irgendwas, was ich verkaufen möchte, ja, dann stelle ich mir einfach die Frage, wenn jetzt ein unabhängiger Journalist mit zu dem Produkt oder Dienstleistung was befragt und morgen kritisch, unabhängig seine Meinung auf der Titelseite steht. Ja? Kann ich dann ruhig schlafen oder nicht? Und ich kann sehr gut und ruhig schlafen. Ja? Weil, und das gilt übrigens auch für die Postings bei Rette dein Geld. Ne? Das ist meine persönliche Meinung, wo ich sage, okay, schaut's her, da sehe ich entweder ein Problem oder da hat jemand was gut gemacht. Oder ich sage generell schon, ja, diese Information ist wichtig. Ja? Ob du jetzt die Entscheidung so triffst, ich sage jetzt einmal Aktien-ETFs oder Gold oder ich habe so ein Musterdepot auch etc., ob man da jetzt diese Anteile so spült oder nicht oder was anders nimmt, das kann eh jeder selber entscheiden. Ja? Aber für mich, und ich muss ganz ehrlich sagen, man muss auch auf Social Media einfach authentisch sein. Ja? Also nicht nach dem Wind sich richten, nur weil alle jetzt da sagen, das ist schlecht, dann sage ich auch, dass es schlecht ist und andersrum. Sondern man muss da schon aus meiner Sicht einfach die Kirche im Dorf lassen und bei den Basics anfangen. Und wenn die Basics passen, also wenn das Fundament passt, ich glaube, da musst dann vor deinen eigenen Investitionsentscheidungen keine Angst haben. Du wirst nach wie vor Fehler machen, das ist ganz klar. Weil wenn jeder genau wüsste am 1.1., was sie bis zum 31.12. kurstechnisch anspielt, naja, das, ja. Angeblich schafft es die KI, da gibt es auch schon wieder so ein neues Bot-System, da müsst ihr alle investieren. Also, aber zu deiner Ausgangsfrage jetzt zurück, also dieser Journalistentest, der gilt ja nicht nur fürs unternehmerische Handeln, sondern es ist eigentlich auch fürs Investieren. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel etwas in eine Investition tätigen würde, ja, die meiner Frau nicht gescheit erklären könnte, ja, die ist jetzt nicht so wirklich vom Fach, ne? Da muss man ein bisschen anders reden, ne? dann hätte ich ein Problem. Ne? Und das sind genau auch, wir müssen ja sprechen, diese ganzen Tipps und Tricks, was man von Bekannten etc. kriegt. Ne? Das ist genau diese Ding. Ne? Und da schaue ich ja die meistens auf den Track Record. Und wenn das derjenige ist, der mir schon das dritte Mal irgendein Blödsinn erzählt, wo ich die Aktie oder den Bot oder das kaufen soll und es ist dreimal schon ein Totalverlust gewesen, ja? Warum höre ich dem überhaupt dazu? Ja. Warren Buffett, der hat einen Track Record, da haut es die um, wirklich. Also das ist aber gigantisch, was der aufgebaut hat. Jetzt damit die Summen natürlich, aber die Entscheidungen, das war eiserne Disziplin, ja, und natürlich super Timing mit seinem Wissen gepaart. Ja? Und wenn so jemand spricht, ja, da lasse ich mir natürlich was sagen. Ja? Aber wenn der Bruder vom Nachbarn, dem ich irgendwann einmal bei einer Sommerparty nach drei Bier, der mir erzählt hat, ich muss das und das kaufen, weil das ist super, ja? Machen viele. Weil das, da hat man emotionale Bindung, das hört sich gut an. Und dann ist der Totalverlust da und dann geniert man sich eigentlich auch. Dann sagt man nichts, ne? Weil dann kriegt man ja mit, halt, dass du hast einen Fehler gemacht. Und so passieren diese ganzen Dinge. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass man auf den Track Record schaut von demjenigen, der an das sagt. Ja? Das kann man auf Social Media relativ einfach nachvollziehen. Ne? So erst, wie lange gibt es denn sein Profil? Wie lange gibt der die Tipps schon? Ja? Was für Reichweite hat der? Zählt jetzt aus meiner Sicht schon auch, weil, und das kannst du in Wahrheit anschauen. Ne? Viel wird ja ausgespielt, auch über Werbungen. Dann sehe ich quasi in meinem Newsfeed irgendwas, ich klicke da drauf. Eigentlich hat der recht, dann folge dem. Einfach längere Zeiträume den Leuten folgen. Mir folgen oft Leute seit Jahren, die sich dann melden und sagen, erst Matthias, jetzt habe ich eine Frage, jetzt haben wir doch die Kontaktierte, ich folge da eh schon seit 3 Jahren, ne, die still mitlesen. Ich finde, dass das eine super Strategie ist, weil da sieht man mal, weil es gibt diese One-Hit-Wonder, ne, diese quasi, ich sage jetzt einmal, auf einen Trend draufschmeißen, bleiben wir jetzt einmal bei den KI-Aktien, ne. Da gibt es wieder einen neuen YouTube-Kanal oder da gibt es ein neues Instagram-Profil, der dir genau sagt, der ist in Dubai, fährt dort nur die wassersten Wochen. Ja, ich weiß ganz genau, welche KI-Aktie oder welcher KI-Token als nächster super performen wird. Na, das sage ich toll. Ja, dann sage ich, ja, wenn du willst, tu 250 Euro rein. Ja, aber nicht mehr. Ja, nie mehr. Ja.
Und dann, das wird dann schon am nächsten Tag nicht mehr da sein, ja.
Ja, dann schauen wir mal ein halbes Jahr oder ein Jahr zu, was da draus geworden ist. Ne? Und das meine ich mit diesem Journalistentest. Ne? Traust du dann dein eigenes Handeln, dein eigenes Investieren auf der Titelseite dann auch zum Sehen, weil da steht dann meistens der Journalist, du hast das gemacht, das hat nicht gut ausgeschaut. Ne? Und dann genierst du, dann schämst du ja, das ist ja logisch. Ne? Und um das zu vermeiden, ist dieser Journalistentest super. Nicht nur fürs Unternehmerische, sondern wie ich glaube eben auch für Investitionsentscheidungen.
Glaube ja, da stimme ich da absolut zu. Und bleiben wir noch kurz bei deinen Freunden und Bekannten, die Tipps geben. Das ist natürlich oft wahrscheinlich ein schwieriges Thema, weil auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, hat man emotionale Bindung. Auf der anderen Seite wie man die Leute vielleicht oft gar nicht vor den Kopf stoßen, da gibt es ja auch die Themen, dass man einfach sagt, okay, das ist eine Autoritätsperson, vor dem hat man Respekt und dann funktioniert es nicht. Bei mir ist sogar ein bisschen umgekehrt. Mich fragen natürlich immer wieder Freunde, Bekannte, Kollegen, hast du einen Aktientipp? Immer wieder, natürlich, ist ja ganz klar. Und ich sage immer, ihr könnt gerne mein Tool nutzen, schaut Stock Analyzer an, für das habe ich es gemacht. Einfach datenbasiert gibt es Aktien, aber ich gebe keine Empfehlungen. Warum? Weil egal, ob es nach oben oder nach unten geht, du bist im Endeffekt immer der Depp. Und man hat nie die Bestätigung. Und gerade wenn die Leute Aktien jetzt kaufen, dann geht es ein bisschen nach unten, dann heißt es, der hat mir einen Blödsinn erzählt. Es kann aber genauso sein, dass die Aktie vielleicht in 5 Jahren super durchstand, aber da schaut er natürlich nicht mehr drauf oder da hat er natürlich nicht mehr die Aktie, weil es hier schon verkauft hat. Deswegen, ich hüte mich da auch immer vor so Aktientipps oder genauso auch vor irgendwelchen Empfehlungen, die was ich abgeben sollte, wo ich nachgefragt werde. Ich sage immer, schaut, lest euch die Bücher durch, schaut euch die Infos an, geht auf den Stock Analyzer, schaut euch da das an, aber jeder muss für sich selbst entscheiden.
Kann ich nur zustimmen.
Danke, danke. Genau, und du hast noch was erwähnt, beziehungsweise wir haben eh schon ein bisschen über Warren Buffett gesprochen und du hast es gesagt, okay, wenn ich Investment meiner Frau erklären muss oder jemanden, der jetzt nicht so im Thema ist, dann muss der es auch verstehen. Und Warren Buffett hatte einen Circle of Competence, wo er sagt, er investiert nur in Themen, die er wirklich versteht. Da gibt es natürlich manche Kritikpunkte. Berühmtestes Beispiel ist Apple, wo man sagt, okay, er ist zu spät reingegangen, weil er Technologie gesagt hat, er versteht es nicht. Er hat sie dann irgendwann revidiert und hat gesagt, okay, Apple ist ein Konsumprodukt oder eine Konsumfirma, die Geld druckt und hat dann doch investiert. Du bist ja der Meinung, dass man das Geschäft nicht zu 100% verstehen muss, also sag jetzt, du bist nicht komplett konträr zu Buffett, aber du würdest das wahrscheinlich in abgeschwächter Version sehen. Was heißt für dich verstehen? Wo ist sozusagen die Grenze, dass du sagst, okay, bis dahin muss ich es verstehen oder mit dem Bereich muss ich mich wohlfühlen und ein gewisser Teil bleibt eben im Graubereich oder halt, verstehe ich halt nicht.
Na, lass mir vielleicht ein Lesebeispiel geben. Ja? Also wenn ich Gold physisch habe, ja, und mir dann überlege, okay, wer produziert eigentlich Gold? Und gehe auf Goldminenbetreiber. Ja? Da hast du dann gleich einmal die typischen 5 bis 10 weltweit größten. So, jetzt kann ich sagen, ich mache Stockpicking und nehme einzelne raus. Ja? Oder ich sage, pass auf, ich nehme einen Goldminen-ETF. Punkt. So, gehe auf extra ETF etc., Just ETF, suche mir den raus. So, dann habe ich 15 oder 20 der größten Goldminenaktien in diesen ETF drin. Fertig. Ne? Das zweite als Lesebeispiel, wenn ich ein Produkt irgendwo gut finde, ja, das ich selbst nutze, Starbucks-Kaffee zum Beispiel ist sowas, wobei da gibt es andere Sachen. Ich habe zum Beispiel meine Bitcoin-Miner, ne, den Hersteller. Ja, davon habe ich Aktien gekauft. Ne, oder von Bitcoin die MicroStrategy-Aktie. Von Michael Saylor zum Beispiel. Also ich schaue mir einfach an, gibt es eine Firma dahinter, die an der Börse notiert ist. Ja? Und dann schaue ich mir natürlich die Zahlen an. Aber da sind wir jetzt wieder bei diesen 90-95%, die einer Strategie folgen sollten. Ja? Also wenn ich Gold habe und ich möchte auch Gold in Aktien abgebildet wissen, dann würde ich jetzt nicht direkt in ein Stockpicking machen, sondern würde in ETF, in einen Index reingehen. Ja. Und wenn wir dann, sag ich jetzt mal, sprechen wir nur mal von die 10.000 Euro von vorher, dann kann ich mir auch für 250 Euro oder für 500 Euro von mir aus so eine Einzelaktie rauspicken. Ja. Und da ist dann mein Risiko, gemessen wieder auf Gesamtportfolio, überschaubar. Ja. Aber oft brauchst du vielleicht auch ein bisschen den Kick dahinter, dass du sagst, okay, das Produkt gefällt mir, die Firma gefällt mir, die Ausrichtung gefällt mir, ich bin da eigentlich damit zufrieden, ich kaufe das. Ja. Soll ja auch so sein, ja, weil wenn wir alle nur Index-ETFs kaufen würden, ja, dann hast du ja auch keinen gescheiten Markt mehr. Ne? Also deswegen, wir brauchen auch diese Einzeltitel und dann gibt es Leute, die halt eben mehr Pepsi-Cola trinken und die anderen sind halt mehr Coca-Cola-Fans. Ne? Also wenn es jetzt nur vom Geschmack her gehst, bin ich klar auf der Pepsi-Seite. Ja? Wenn ich vom Wirtschaft her gehe, muss ich Coca-Cola kaufen. Ne? Also nur ich könnte mir ein Getränke-ETF nehmen. Ne? Dann habe ich halbwegs alles dabei. Ne? Und das ist vielleicht auch das, was man den Leuten auch beibringen muss. Du hast mehrere Umsetzungsmöglichkeiten. Es ist ja nicht so, dass du jetzt unbedingt die eine Aktie kaufen musst. Du kannst ja auch schauen, wo ist die Aktie in einem Index dabei. Ist dem ATX, ist dem DAX, bitte, beides super gelaufen die letzten 3 Jahre. Ja? Also, und da hast du dann auch quasi dein Risiko minimiert. Ja? Und dann gehe ich quasi mit 9.000 Euro, sage ich jetzt einmal, in den DAX rein und kann vielleicht meine Einzelaktie so auch noch dazu kaufen. Ja? Also es ist dann aus meiner Sicht einfach eine riesige Abwägung und die Leute wissen halt nicht, was sie für Möglichkeiten generell haben, weil, um jetzt ganz ehrlich zu sein, bei dem Goldbeispiel, ich brauche überhaupt kein physisches Gold. Ich brauche überhaupt keinen direkten Bitcoin. Ich kann ja alles mit Wertpapieren abbilden. Ich kann sogar Immobilien mit Wertpapier abbilden. Das heißt, ich habe einfach ein Wertpapierdepot und hole mir über die ISIN-Nummer die entsprechenden Assets einfach in mein Wertpapierdepot rein. Das finde ich zum Beispiel einen super Ansatz. Ne? Man muss aber wissen, wo was ist, wo steckt was drinnen. Das heißt, ich muss schon Research machen. Wer ist der Emittent? Was habe ich da für ein Risiko? Was genau wird da überhaupt abgebildet? Ja? Wie bildet sich daraus dann der Kurs? Ja? Zu was für einen kaufe ich jetzt eigentlich? Was ist das für ein Kursniveau? Weil wenn das alles vermischt ist mit den unterschiedlichen, passt überhaupt das Kursniveau momentan? Also das sind schon Aufgaben, die ich da habe. Da muss man einfach sie durchklicken und auch inspirieren lassen. Aber ja, also so wäre meine Herangehensweise bei diesen Dingen.
Kann ich da nur zustimmen. Also man muss sich einfach mit dem wohlfühlen oder ein bisschen mit dem auseinandersetzen und sicher sein, was man dann macht. Dass man gut schlafen kann oder dass am nächsten Tag in der Zeitung steht, weil alles andere ist für einen selbst nicht gut und dann auch fürs Portfolio nicht gut, weil wenn ich eben unruhig bin oder wenn ich Angst habe davor, dann liegt es sicher nicht am Asset, sondern einfach am Portfolio, das was nicht richtig zusammengestellt ist. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Portfolio passt oder dass wir unsere Anlagestrategie fixiert haben und dass wir uns damit gut fühlen. Jetzt wollen wir natürlich auch Rendite machen. Du sagst 10% Rendite, da bin ich, also pro Jahr bin ich zufrieden. Warum bist du zufrieden mit dem? Warum ist das ein Vorteil deiner Meinung nach?
Also ich habe damals in der Bank angefangen. Da haben wir nur so 4, 4,5, 5% teilweise zahlt per anno Zinsen. Kapitalsparbuch. Ja. Und damals habe ich bei den ersten Bankausbildungen gelernt, also an der Börse kannst du so im Schnitt 7-8% haben wir kalkuliert damals mit einem Mischfonds. Und dann ist Deutsche Bank Ackermann, ne, also der große General, der gesagt hat, naja, wir machen kontinuierlich über 10% Rendite im Jahr. Und da haben wir alle gedacht, hey, was ist jetzt mit ihm? Wie kann der das, der hat das postuliert, weil die Deutsche Bank war ja wer was, die sind ja total in dieses derivative Geschäft reingegangen, hat ja auch mitgewirkt bei der ganzen Immobilienkrise und beim Platzen der Immoblase damals, 2009, 2008. Und ja, dann war mit den 10% plötzlich nichts mehr. Aber jetzt hat man dann gesehen, mit der Immobilienblase, die Geldmenge steigt permanent. Ne? Und wenn mehr Geldeinheiten draußen sind, Geld sucht sich immer sozusagen die beste Rendite beim geringsten Risiko. Und damit versickert das in die unterschiedlichen Assetklassen. Natürlich ist Immobilien nach wie vor attraktiv, ne? Weil du gehebelt unterwegs sein kannst. Ne? Also wenig Eigenkapital, viel Fremdkapital, gehe rein, habe die Mietrendite, Ding, Ding, Ding. Und der Aktienmarkt detto, ne? Also Hochrisiko wie die Tech-Titel, ne? Also die Growth-Titel, die quasi wirklich nur Wachstum, sind ja abgegangen. Ne? Und dann habe ich natürlich teilweise die Infrastruktur-Titel. Und da gehört für mich halt eben auch Google, Amazon, Nvidia etc. dazu. Ne? Und da sieht man mal, was da für Kursfantasien drin sind. Ne? Und jetzt, weil du die 10% gesagt hast, wie gesagt, ich komme von diesen angelernten 4-4,5% risikolosen Zinssatz, 8% Risiko mit Aktie und dann kommt Ackermann und Ding und hat quasi die Erwartungshaltungen alle nach oben geschraubt. Und ich sag's, wie es ist. Also wenn ich mit meinen 4 Sachgoldarten übers Jahr gesehen, alle 4, ja, in Summe 10% macht, bin ich zufrieden. Ja. Das aber natürlich kontinuierlich, ne? Weil wirst du mal ein Jahr machen, du hast 20% und dann wirst du vielleicht ein Jahr machen, wo alles in Summe 2% oder 5% oder 10% im Minus ist vielleicht. Weil eine Asset-Klasse die andere so stark runterzieht oder ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall breit diversifiziert, weil ich würde nicht ausrutschen. Und damit bin ich mit 10% und ich kann super schlafen. Ja? Mit meiner Investitionsentscheidung, ich kann meiner Frau das immer erklären. und ich kann mich am nächsten Tag auf der Titelseite in der Zeitung mit meinen Entscheidungen wohlfühlen. Ne? Und so ist das, jetzt bin ich 47, ich habe mit dem sehr gut kann mit dem sehr gut umgehen. Kann aber verstehen, wenn ein Jüngerer jetzt ein bisschen ein risikoreicheres Herangehensweise hat. Aber in meinem Alter brauche ich kein Risiko mehr. Ich will einfach meine Rendite einfahren und rede nochmal 10% auf 15 Jahre hoch. Das ist in Ordnung, finde ich. Ich will nur deutlich mehr als die Inflation.
Würdest du sagen, die Zufriedenheit sozusagen oder die Erwartungshaltung mit den 10%, die schützt ja vor unüberlegten Handlungen oder vor ja zu risikoreichen Handlungen, wo du dann vielleicht sagst, okay, jetzt würde ich mir mehr Rendite erwarten, dann muss ich natürlich ja in speziellere Produkte gehen oder halt in speziellere Bereiche, wo man sie mehr erwartet, aber natürlich auch das Risiko viel höher ist.
Also ich fühle mich wirklich wohl, wenn 90-95% meiner Assets dieser Strategie folgen. Und ab und zu mache ich dann einen kleinen Zocker, ja, mit einer Einzelaktie oder mit einem Token oder mit irgendwas, aber das kommt nimmer mehr so häufig vor wie früher. Weil dieses FOMO-Gefühl, also Fear of Missing Out, das habe ich schon so oft gehabt. Das kommt bist wahrscheinlich. Wenn das Testosteronspiegel, wenn der sinkt, ja, kontinuierlich, ich brauche diesen Kick nicht mehr. Ja. Ich muss auch kaum mehr was beweisen, mir ist das eigentlich. Wenn soll ich was beweisen? Ich will nur, dass auf der nächsten Titelseite sozusagen nicht dort steht, halt, jetzt hat er sich schon wieder verhaut, ja, sondern dass dort maximal steht, erst mit 90-95% hat er wieder seine 10% gemacht, ja, und 500 Euro sind im Bocher gegangen. Ja, also das sage ich, das ist okay. Ja.
Also kann man sagen, mit den FOMOs bist du eher verlustreich gewesen als gewinnreich.
Ja, also wie gesagt, ich habe schon urviel Trends mitgemacht. Damals bei dem Dotcom-Blase in die 2000er Jahre, was glaubst du, was da abgegangen ist? Das hat ja keiner glaubt, dass eine Aktie an einem Tag 100% macht. Das war ja damals, das hast du sowieso hast du überhaupt noch nicht gesehen. Ne? Und dann sind wir alle eingestiegen und viel Sport und natürlich am Peak gehabt und dann ist die ganze Blase natürlich geplatzt. Ne? Das war natürlich ein Wahnsinn. Aber was habe ich damals nicht gesehen? Ich habe die Golden Nuggets nicht gesehen. Die Amazons habe ich nicht gesehen. Ne? Die Googles habe ich nicht gesehen. Ne? Und das tut mir heute schon weh, dass ich dann gesagt habe, weil ich natürlich frustriert war, weil ich das Geld verloren habe. Und das ist auch manchmal bei den Leuten aktuell zu beobachten, dass die sagen erst, nein, ich habe einmal mit einer Aktie, das war der Bruder vom Nachbarn und Ding und da habe ich 500 Euro. Ich rühre das alles Teufelszeug, ich rühre das alles nicht mehr an. Ja, vollkommener Blödsinn. Ja. Aber, und das muss ich mir selber vorhalten, dass ich bei diesen Trends, wo ich dann Geld verloren habe, dass ich das nicht gescheit analysiert gehabt habe damals. Ja. Dass ich gesagt habe, okay, Blasen, das passiert, du hast immer wieder, du hast diese Boom-and-Bust-Zyklen. Aber die Frage ist, wer ist noch da? Wer hat ein Geschäftsmodell? Und damals habe ich das Internet nicht verstanden. Dieses Web 2 damals eigentlich. Ne? Jetzt sind wir eh schon im Web 3. Und das nehme ich mir bei der Nase, dass ich das nicht antizipieren konnte oder mir nicht vorstellen konnte. Und deswegen war es auch ein Grund, warum ich so früh auf Bitcoin gesetzt habe. Weil ich mir dann gedacht habe, obwohl ich mich wirklich lang damit beschäftigt habe, dass ich mir gedacht habe, hey, da musst du jetzt mehr als nur dabei sein. Da musst du jetzt auch beruflich da reingeben, weil dann bist du sozusagen in Österreich wirklich vorn dabei bei den Leuten, die diese Themen umsetzen. Und muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin super vernetzt und bin da beim Bitcoin, man kennt sich, ich habe ein super Netzwerk und habe jetzt da mit meiner neuen Firma, mit dem Bitcoin Mining, wo es darum geht, Überschussenergie, sozusagen deinen überschüssigen Strom in Bitcoin umzuwandeln, direkt vor Ort, dann bist du nicht mehr angewiesen auf Einspeisevergütungen und sonstige Sachen. Also ich sehe da einfach super Chancen in diesem ganzen Wertschöpfungsprozess, was den Bitcoin anbelangt, weil ich halt einfach auf andere Sachen drauf schaue. Und das habe ich damals als junger Banker noch nicht kennt in diesem Metier. Ja? Weil wenn du noch keine Finanzkrise mitgemacht hast, und das haben die Jungen alle nicht, weiß nicht, bei dir 2008, 2009, ja, die letzte
ich große... genau aus dem Thema, wie du gesagt hast, es gibt halt viele, die, sage jetzt mal Eltern oder in dem Alter von meinen Eltern, die dann gesagt haben, ich habe da so viel Geld verloren und ich schaue mir das nie wieder an und die Börse, die ist das Böse und das Gefährlichste und ja, also ich kenne es nur von der Seite her.
Ja, ja oder nimmer Enron oder eben Wirecard, ne? Also wer da quasi, da hat es ja Roadshows gegeben, die haben ja geworben in Deutschland, Österreich etc., da hat es ja Leute gegeben, die haben da wirklich ein Vermögen in die Einzelaktie drin gehabt, ne? Das ist natürlich ein Wahnsinn, die haben total Verlust gehabt. Ne? Und das ist halt schon was, ja, das wünsche ich niemandem. Und deswegen bin ich mit meinen 4 Sachgoldarten, ich schlafe da extrem gut und bin entspannt.
Definitiv. Also wichtig ist einfach, sich die Sachen anzuschauen und ein bisschen hinter die Werbeflyer und Werbeplakate zu schauen und sich das Thema einfach ist, zur Gemüte zu
führen. Sich selbst kennen. Ja, wie reagiere ich auf Verlust? Wie reagiere ich auf Gewinn? Ja? Und was macht es mit mir? Wird dann nur gieriger? Ja? Oder wird nur verzweifelter, wenn ich was verliere, dass ich dann quasi verdoppelt und schaue, dass ich das wieder einhole? Weil
ja, der da wie im Casino.
Boah, das ist ganz schlecht. Also wenn du, und deswegen, boah, lieber breit gestreut rein und mit einem ganz kleinen Teil machst du mal einen Zug. Du wirst sagen, alles andere geht stetig, sage jetzt einmal möglicherweise bergauf, nicht alles immer gleich im Gleichschritt etc. Aber und da kriegst du dann auch mit deiner Erfahrung, mit den Jahren, die du da an Erfahrung hast, auch mit den Crashes, bitte, brauchen wir ja gar nicht so weit zurückgehen. April vorigen Jahres, die Zolltarife von Herrn Trump, ne, zack, was war da? Plötzlich Aktien, na alles, wir müssen raus, Globalisierung ist alles tot, Dinge etc. Also unglaublich, wie schnell sich das Thema, zack, du siehst heute nur mit dem Rückspiegel, siehst so eine kurze kleine Zacke im Chart. Und das ist genau das. Wie hast du dich damals zu dem Zeitpunkt gefühlt, die 2 Tage, wo da war absolute Grabesstimmung, ja, an den Börsen, ja? Ich bin ruhig geblieben. Ich habe auch meine Sparpläne weiterlaufen lassen und. Ne?
Definitiv, genauso wie
kaufen. Das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gemacht, weil da fehlt mir auch momentan ein bisschen auch die Zeit dazu.
Muss ja nicht immer sein. Ich sage, über einen Zeithorizont von 10, 15 Jahren wird dann keiner mehr drauf schauen, ob du es jetzt am 1. Jänner gekauft hast, die Aktie oder den Vermögenswert oder am 5. April. Es ja, geht eigentlich nur um das, hast du gut klug investiert und hast du dich damit beschäftigt und dann wird es passen. Das ist sicher das Thema. Ja, Matthias, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und danke natürlich auch an unsere Zuhörer und wenn wir sie aus der Folge was mitnehmen, dann würde ich sagen, setz deine Erwartungen so, dass sie zu dir persönlich passen. Das ist einmal ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und natürlich, man braucht Regeln oder auch Unterstützung von professioneller Seite, die vor Ungeduld und vor Tipps und vor die Emotionen schützen. Das ist sind meine Themen, die ich mir für heute mitgenommen habe.
Hat mich sehr gefreut, David.
Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Stock Talk.